Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, heute mal kein HR-Tech-Thema. Das ist nicht der Grund, warum ich mich freue. Ich spreche ja gerne über HR-Tech, aber hatte schon lange keinen Autor, keine Autorin mehr hier an Bord. Heute ist es aber der Fall. Und sie in dem Fall hat ein total cooles Buch geschrieben, Happiness at Work. Das hat mir vom Titel erstmal gefallen, weil ich das so wichtig finde, dass man Spaß bei der Arbeit hat. Und ich persönlich auch glaube, wenn man Spaß dabei hat, kommt auch der Erfolg. Mal gucken, was die Autorin selbst dazu denkt. Zu Gast ist heute Silma Fährmann. Sie ist Organisationspsychologin, aber sie ist auch Gründerin und Managing Director in ihrem Unternehmen Floritiv. Herzlich willkommen, Silma.
Dankeschön, Gero. Danke für die Einladung.
Freut mich sehr, dass du da bist. Vielleicht, bevor wir auf dein Buch zu sprechen kommen, erzähl doch mal, wie du eigentlich bei dem Thema Happiness at Work gelandet bist und was du vorher so gemacht hast und wie du ausgerechnet bei dem Thema rausgekommen bist.
Ja, sehr gerne. Möchtest du die lange Version oder die kurze?
Ich habe dir ja eben erzählt, wie lange der Podcast dauert. Muss adäquat sein.
Ja, nee, also kurz zusammengefasst. Wie du gerade schon vorgestellt hast, ich bin Organisationspsychologin und habe mich also seit meinem Studium schon für das Thema Arbeiten, positives Arbeiten, Unternehmenskultur und so weiter interessiert. Ich habe 10, 15 Jahre im Personalbereich auch gearbeitet und da in verschiedene Unternehmen gesehen, wie viel Unterschied es macht, wenn die Mitarbeiter glücklich sind für den Unternehmenserfolg und oder eher auch umgekehrt für den Unternehmensmisserfolg, sag ich mal. Und für mich eine prägende Zeit war dann 2014 bis 2016 habe ich in Dubai gelebt und auch gearbeitet. Ich war da Personalberaterin für die Regierung in Dubai. Und das war genau in der Zeit, wo das Ministry for Happiness and Wellbeing gegründet wurde in Dubai. Also es war wirklich next door, wurde an die Themen gearbeitet für die Stadt. Und wir haben als Mandat, als Aufgabe bekommen, das Thema auch auf die Arbeit zu übersetzen. Und das war für mich in dem Sinn prägend, da die ganzen Puzzlestücke für mich zusammengefallen sind. Ich habe da über die positive Psychologie gelernt, über das Thema Arbeitsglück. Und dann aber auch mich realisiert, in wie viele Länder das Thema eigentlich schon ja wirklich aufgegriffen wurde in Unternehmen. Und als ich dann in Deutschland zurückkam, 2017, habe ich gedacht, okay, jetzt möchte ich das Thema in Deutschland auch vorantreiben und in Unternehmen platzieren und das auch die Führungskräfte und aber auch Personalleiterinnen dabei unterstützen, das strategisch einzuführen. Genau, das mache ich seitdem mit meinem Unternehmen Floritiv. Und das Thema hat mich aber auch sowieso, ich glaube, seit der Jugend und du hörst, ich komme aus den Niederlanden und da ist auch das Thema Arbeitsglück schon viel länger schon in Unternehmen thematisiert und ich habe das, glaube ich, auch aus meinen Wurzeln, aus meiner Kultur sozusagen, Einstellung mitbekommen, dass Arbeit eben auch eine Quelle des Lebensglück sein kann.
Ja, davon bin ich selbst auch fest überzeugt. Was ich jetzt faszinierend finde, wusste ich gar nicht. Ne? Man lernt ja nie aus, dass es in Dubai ein Ministerium für, wie hast du es genannt, Happiness und Erfolg oder Glück und Wohlbefinden existiert. Das wusste ich gar nicht. Faszinierend. Gibt es sowas in den Niederlanden auch?
Nein, aber es gibt tatsächlich auch in den Niederlanden Initiative von der Regierung aus gesteuert, die sich mit dem Thema Wellbeing und Happiness beschäftigen. Ja.
Ich finde das total gut, muss ich wirklich sagen. Jetzt als Deutscher aus Deutschland kommend mit der deutschen Mentalität, die ja oft ein wenig jammerig ist. Wir unterhalten uns ja immer gerne über das, was nicht so gut läuft und das, was wirklich gut ist, wird in Deutschland nicht so stark in den Fokus gestellt wie vielleicht in anderen Ländern. finde ich das faszinierend. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen, die ja von mannigfaltigen Krisen weltweit eigentlich bestimmt sind, ist es umso wichtiger, sozusagen das Lebensglück nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist ja ein breites Feld, ist ja nicht nur die Arbeit, aber es ist eben auch die Arbeit. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass dieser Aspekt vielen Menschen gar nicht so klar ist. Da wird Arbeit als Belastung, als Leid empfunden. Das ist aber fürs eigene Selbstwertgefühl, für die eigene Kontaktfähigkeit, für die Vernetzung mit anderen Menschen, für den Sinn dessen, was man tut und vielleicht auch zum Teil, warum man da ist, eine große Rolle spielt. Das, also würde ich mal meinen, ist unbestritten. Wie schaust du da drauf?
Ja, absolut. Und du nennst gerade auch schon ein paar Faktoren, die auch entscheidend sind für Happiness at Work, aber eben auch für Lebensglück. Ja. Zum Beispiel das Thema Sinn, Sinnempfinden, aber auch die soziale Verbundenheit mit Menschen auf der Arbeit zu haben. Und es sind noch ein paar weitere Faktoren, die auch einspielen, wenn man sich zum Beispiel Studien aus der positiven Psychologie oder Arbeits- und Organisationspsychologie anschaut, dann kommt auch noch das Thema Selbstverwirklichung ganz stark als ein Treiber für Arbeitsglück nach vorne. Also kann ich das machen, was ich gut machen kann? Kann ich meine Stärken jeden Tag einsetzen? Und aber auch Themen wie persönliche Balance. Also kann ich auch meine Rollen im Leben in Einklang bringen? Und dazu gehört nun mal auch die Rolle, die ich habe im Job, als Führungskraft, als Mitarbeiter, als Kollege, habe ich da das Gefühl, dass ich eine gewisse Balance haben und die gut ausführen kann, die verschiedene Rolle. Und das Thema Sicherheit auch mit Bezug auf psychologische Sicherheit, aber auch generell Sicherheit. Ja, ich habe ein Vertrauen in mein Unternehmen, wofür ich arbeite. Ich habe ein sicheres Einkommen in dem Sinne oder es wird für mich, wenn ich in einem Job arbeite, wo auch die Sicherheitsbedingungen sehr wichtig sind, eine Fabrik oder vielleicht ein Flugzeug oder was auch immer, es wird für mich gekümmert. Ja, das sind alles Sachen, die mitspielen und die aber auch im Leben neben der Arbeit alle eine Rolle spielen.
Naja, also ich finde ja ohnehin diese Trennung zwischen das ist mein Leben und das ist meine Arbeit fragwürdig aus meiner Perspektive. Es mag Jobs geben, wo das vielleicht auch klar ist, dass man seinen Sinn darin nicht findet. Mein Plädoyer wäre aber dann immer, wenn man das nicht so empfindet, wäre es schlau, sich vielleicht doch was zu suchen, wo man das so empfindet, weil das insgesamt halt auf den Rest des Lebens, glaube ich, einen großen Einfluss hat. Jetzt gibt's ja wirklich auch Gegner der positiven Psychologie, die eigentlich sagen, naja, das ist alles so ein bisschen realitätsfremd, so sinngemäß, man muss ja nur dran glauben, man muss ja nur an sich selber glauben, dann entwickelt sich daraus das Leben auch in eine positive Richtung. Was würdest du diesen Kritikern entgegenbringen?
Ja, ich frage mich dann immer, was genau der Grund ist, woraus das gesagt wird, ne? Oder aus welchem Treiber der positive Psychologie. Wegen das Wort positiv hat es häufig eine negative Assoziation, witzigerweise. Also es wird dann nur verknüpft mit, okay, es geht nur um Spaß oder Freude oder alles ist gut und eine rosa-rote Brille und so weiter, aber das ist es eben nicht. Also positive Psychologie und die ganzen Studien, die aus der positiven Psychologie kommen, haben auch etwas zu tun mit Trauer, Ärger, Wut, Frust, aber es geht eben darum, wie man damit umgeht und dass man auch nochmal auf der Arbeit übersetzt, zum Beispiel in seinem Team ein Growth Mindset fördert, dass man als Team mit Gegenschlägen, mit Negativität umgehen kann und dass man aber auch dafür sorgt, dass es nicht nur negatives Feedback gibt, das ist auch wichtig, konstruktives, negatives Feedback, aber dass da gegenüber auch positives Feedback steht, ne? Und dass man da zum Beispiel als Führungskraft drauf achtet, dass diese Balance gegeben ist und von daher, ich gehe immer gerne in Gespräch mit Leuten, die in Gegenstände sind und finden wir eigentlich häufig raus, dass vielleicht auch das Bild der positiven Psychologie nicht so hundertprozentig klar ist.
Kann ich mir auch vorstellen. Am Ende ist es doch vielleicht eine grundsätzliche Lebenseinstellung. Also wie sehe ich mich in meinem Leben, wo die Arbeit eben bei den meisten Menschen zeitlich und auch sonst ein wichtiger, zumindest großer Anteil ist. Mhm. Und ich würde mal sagen, was ist der Gegenentwurf? Ja, also wenn man die Welt nicht positiv sehen will, trotz allem, was ist dann der Gegenentwurf? Also alles negativ zu sehen macht die Welt und das eigene Leben garantiert nicht besser.
Nein, genau, genau das. Und wenn man das Thema Happiness at Work als Unternehmen angehen möchte oder auch als Führungskraft, dann ist auch der allererste Schritt das Mindset, das eigene Mindset. Also ich kann nicht als Unternehmen sagen, ich führe Wellbeing-Programme oder Happiness at Work-Programme oder Strategien ein oder ich train meine Führungskräfte, dass sie positive Emotionen fördern, wenn ich das selber nicht auch kann. Deswegen hat es sehr viel mit Mindset, mit Vorbildrolle zu tun, wenn ich als Vorstand mich dafür entscheide, zum Beispiel das Thema Happiness at Work anzugehen und zu fördern im Unternehmen.
Wir gehen da gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein, auch auf dein Buch. Was vielleicht letzte Frage so allgemeiner Natur, was mich immer sehr beschäftigt ist, wie viel hängt eigentlich diese Lebenseinstellung auch im Hinblick auf, ich gestalte mein Leben positiv, ich bin der Regisseur, die Regisseurin meines eigenen Lebens. Das hat ja ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun. Ich habe aber bei vielen Menschen auch das Gefühl, dass sie gar nicht wirklich Eigenverantwortung übernehmen wollen. Und ich glaube, du musst nicht selbstständig sein, um Eigenverantwortung zu übernehmen. Das sind ja auch Kleinigkeiten, ja, Entscheidungen treffen oder nicht zu dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, ey, wie soll man das Problem lösen? Sondern vielleicht zu sagen, ja, wir haben hier eine Herausforderung oder ein Problem von mir aus und ich sehe folgende drei Lösungsansätze. Ich finde aber diesen hier am besten aus folgenden Gründen. Das ist zumindest das, was ich mir als Führungskraft von, ich sag mal, reifen Mitarbeitenden wünsche. Auf der anderen Seite habe ich ja oft den Eindruck, dass Mitarbeitende sich wünschen, dass die Vorgesetzten alles vorgeben und jegliche Last der Entscheidung, des Risikos von den Mitarbeitenden abhalten sollen. Da ist ein Konflikt. Wie denkst du darüber?
Ja, es ist definitiv ein Konflikt. Ich denke, als Führungskraft soll man das aber auch vorleben. Wieder, ja, und diese Eigenverantwortung und das aktive Teil, da ist auch genau der Unterschied zwischen Arbeitsglück und Arbeitszufriedenheit. Also Zufriedenheit ist eher ein passiver Zustand und Arbeitsglück ist eher ein aktiver Zustand, wo ich selbstbestimmt, intrinsisch auch steuere und Entscheidungen treffe, Vorschläge mache, wie du sagst. Und vielleicht auch Themen wie Jobcrafting und so weiter gehören auch dazu, dass ich aber auch mich selbst kenne. Und da sind wir auch wieder beim Mindset und Selbstführung und Eigenkenntnis. Auch dafür ist es wichtig, ja, die eigene Treibe, was motiviert mich eigentlich, was treibt mich an, kennenzulernen, bevor man ja, überhaupt in diese aktive Rolle auch reinschüpfen kann. Und wie gesagt, das kann man als Unternehmen, als Führungskraft kann man das schon auch mit dem Team üben, sage ich mal, oder fordern, ja, in Teammeetings die Gelegenheit zu geben oder zu fordern, wenn ich eine Frage, komm immer mit drei Vorschläge oder wir machen mal eine Brainstorm-Runde, also dass man das auch wirklich aktiv einholt und vorlebt.
Ich glaube, da sind wir jetzt spätestens bei deinem aktuellen Buch gelandet. Happiness at Work ist schon ein paar Wochen auf dem Markt. Ja. Der Untertitel ist der essentielle Faktor für Unternehmenserfolg. Warum? Ich glaube, da sprechen wir gerade schon die ganze Zeit drüber. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was ist die Idee hinter dem Buch? Ist es ein Ratgeber? Ist es ein Arbeitsbuch? Ist es ein reines Fachbuch? Wie würdest du es beschreiben?
Spannende Frage, da ich glaube, es hat Elemente von alles, was du sagst. Für mich war der Haupttreiber, das Buch zu schreiben, um eine Brücke zu schlagen zwischen Wissenschaft, die positive Psychologie, wie angesprochen, und aber auch der Praxis und auch mit dem Buch so eine Art Zuversicht, Mut zu geben und Führungskräfte, Personaler ein Buch in der Hand zu geben, wo sie auch wirklich mit loslegen können. Das heißt, das Buch enthält neben wissenschaftliche Hintergründe auch wirkliche praktische Tools, die man über einen QR-Code downloaden kann und aber auch Tipps und Ideen und auch Business Cases und Beispiele von Unternehmen, die die Faktoren, die wir ganz am Anfang besprochen haben, wie persönliche Balance oder Sinnempfinden und so weiter, schon aktiv angegangen sind in der Personalstrategie oder generell in der Strategie. Und von daher ist es ein Fachbuch auf der einen Seite, ein Handbuch aber auch und ja, ein Buch, das es vielleicht so in der Kombination auch nicht so viel auf dem deutschen Markt noch gibt. Also ich habe danach gesucht und es nicht gefunden und habe ich gedacht, dann schreibe ich es so.
Das ist ein guter Ansatz, denke ich mal. Wie sind denn so die Reaktionen auf das Buch? Ich glaube, wann ist es rausgekommen? September oder?
Im April.
Im April schon, ja, sorry dafür. Ihr hattet im September eine Woche Happiness at Work. Das hatte ich
Das hatte ich gerade
durcheinander gebracht. Ja. Und wie sind die Reaktionen so?
Ja, also es ist super spannend. Auf der einen Seite merke ich, dass die Personen, die mit dem Thema Wellbeing oder Employee Experience, Mental Health, Corporate Health und so weiter sich beschäftigen, dass die sagen, oh, endlich ein Buch, der das zusammenfasst und also, wie ich vielleicht das auch so gespürt habe. Auf der anderen Seite merke ich aber auch noch echt einen Bedarf oder eine Notwendigkeit, das Begriff Happiness at Work oder Arbeitsglück. Ja, das gibt's nicht im Duden, aber Happiness at Work oder Work Happiness ist ein vielleicht etwas breiteres Begriff, was man vielleicht auch mehr versteht, um das zu erklären. Also das heißt, ich habe auch noch immer, nach wie vor, wie schon von Anfang an in Deutschland gemerkt haben, mit Fragezeichen zu tun. Und Leute, die sagen, was ist das denn genau und wie was heißt das denn? Und heißt es, dass ich die ganze Zeit auf der Arbeit bin? Das ist doch gar nicht realistisch, ja? Und so weiter, solche kritische Frage. Ich hoffe, dass das Buch da Antworten drauf gibt und es wirklich auch zeigt, dass es sowohl wissenschaftlich getrieben als aber auch Zeitgeist getrieben einfach ein Thema ist, das meiner Meinung nach alle Unternehmen ernst nehmen sollen und was einfach auch eine Antwort ist auf viel mehr auf Menschen, nochmal menschenzentriert, individueller Ansatz zu gehen.
Ich glaube, die Zeiten, in denen wir uns jetzt gerade, heute, wo wir aufnehmen, wir nehmen im November, Mitte November auf, 24, schwieriger sind für diese Themen, als es vor, sagen wir mal, 2 Jahren der Fall war. Warum glaube ich das? Weil vor 2 Jahren Demografie halt das ganz große Thema war, der Arbeitskraftmangel und die Unternehmen tatsächlich angefangen hatten, ich sag mal in den Jahren 2018, 19, 20, 21, sich verstärkt auf New Work Konzepte einzulassen, verstärkt mitarbeitendenzentriert zu agieren und zu denken. Dann kam der Ukraine-Krieg, die Inflation, die Energiekrise, die politische Krise. Also eigentlich eine Krise nach der anderen. Und im Moment erleben wir eigentlich einen Retro-Trend in vielen Unternehmen. All das, was Errungenschaften waren aus der New Work-Szene und Bubble, verschwindet nach und nach wieder. Die Leute werden wieder zurück in die Büros beordert. Ich kann das auf einer gewissen Ebene nachvollziehen, weil es um einen gefühlten Kontrollverlust geht und man in Zeiten der Krise einfach mehr Kontrolle haben will. Meine persönliche Meinung ist, das ist idiotisch, weil du die Leute trotzdem eigentlich nicht richtig kontrollieren kannst. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit, die sicherlich auch kommen wird, wo die Wirtschaft wieder anzieht, bei einer gleichzeitigen Weiterentwicklung der demografischen Situation in einer deutlich schwierigeren Situation landen werden, als das für Arbeitgeber 2021 der Fall war. Das heißt also eigentlich, wenn man das mal so nimmt, müsste man sich antizyklisch mit dem Thema gerade jetzt erst recht beschäftigen, um sich entsprechend in so eine Richtung zu entwickeln, dass man, wenn die Wirtschaft wieder stabiler läuft, auch gut aufgestellt ist. So würde ich da als CEO, Geschäftsführer drauf schauen. Wie denkst du darüber?
Ja, ich stimme dich ein. Es ist ein Thema, das auf jeden Fall nachhaltig an Unternehmenserfolg einen Beitrag leistet. Ja? Und ich habe den Untertitel auch extra so gewählt, dass ich gesagt habe, es ist der essentielle Faktor, es ist eigentlich der Kern. Die Menschen sind der Kern und mit genau alle Entwicklungen, die du aufzeichnet und aus vielleicht auch Gegengewicht zur die ganze Arbeitsdichte, AI und so weiter, letztendlich sind es Menschen, die arbeiten und müssen wir als Unternehmen oder müssen Unternehmen sich Gedanken machen, wie stellen wir uns zukunftsfähig auf und ja, wie ich gerade auch schon erwähnt habe, ein individueller Ansatz, wirklich auf die Bedürfnisse der einzelnen Personen einzugehen, das Thema Arbeitgeberattraktivität und so weiter konstruktiv anzugehen. Und da zeigt dann auch wieder die Wissenschaft und die ganzen Studien und Experimente, aber auch die Länder um Deutschland herum, die schon länger mit dem Thema Glück im Unternehmen beschäftigt sind, zeigen einfach ganz klar Ergebnisse, dass wenn Mitarbeiter glücklich sind, sie produktiver, kreativer sind, länger bei einem Unternehmen bleiben, weniger Burnout, also auch so als Antwort auf das Thema Mental Health, ja. Es ist einfach wirklich eine Antwort auf vieles.
Jetzt ist natürlich die Realität auch so. Ich habe das jetzt eben so schwarz-weiß dargestellt und gesagt, okay, eigentlich müsste man genau jetzt so agieren. Ja. Gleichzeitig kenne ich natürlich auch die Zwänge, wenn du ein Unternehmen führst, in schwierigen Zeiten da durchzusteuern. Und das ist nicht immer einfach, in sehr schwierigen Situationen ständig positiv sozusagen zu agieren, zumindest aus mitarbeitenden Perspektive. Ne? Als Führungskraft hast du oder als CEO hast du natürlich im Kopf, wie sieht die Zukunft des Unternehmens aus? Wie stelle ich sicher, dass das Unternehmen in eine gute Zukunft sich entwickelt? Und das ist ja manchmal verbunden auch mit wirklich harten Entscheidungen. Also ganz konkret, wenn du Leute entlassen musst, wie agierst du dann im Sinne der positiven Psychologie oder im Sinne von Happiness at Work? Was wären da deine Ratschläge?
Ja, also nochmal, es bedeutet Happiness at Work nicht, dass man ständig positiv agiert. Es heißt, in schwierige Fälle auch damit konstruktiv oder positiv umzugehen. Das heißt, eine Sache, die ganz eng auch damit verbunden ist, was ich auch im Buch beschreibe, ist die positive Kommunikation. Und das hat natürlich, also in deinem Beispiel jetzt in Kündigungen, oder aber auch das Vermitteln einer Zukunftsperspektive hat mit Transparenz, mit Zuversicht und so weiter zu tun, aber auch eben mit Klarheit. Und wenn eine Kündigungswelle ansteht, da dann auch klar, ich weiß, in Deutschland ist dann immer das Thema Absicherung, ein bisschen verdeckt vielleicht kommunizieren, das ist häufig eine Blockade, aber ich bin der Meinung, dass wenn man offen und klar mit dem Mitarbeiter auf Augenhöhe kommuniziert, dass das schon mal der erste Schlüssel ist zu solchen Situationen. Und dann, wenn ich wirklich Mitarbeiter entlassen muss, sie aber auch Chancen und Möglichkeiten anzubieten, Hilfestellung zu leisten, positiv dann aus dem Unternehmen rauszugehen, ja, und die Kündigung mit zu begleiten, sage ich mal, statt einfach ein Gespräch, wo die vorverendete Tatsachen gestellt werden.
Jetzt bist du ja nicht nur in Anführungsstrichen Autorin, sondern wie ich eingangs ja sagte, du bist auch Gründerin und Managing Director bei Floritive. Was machst du im Unternehmen? Es ist eng verbunden, ne? Also ich bin auf der Webseite gerade, kann ich auch gerne mal in den Shownotes verlinken, natürlich genau wie den Link zum Buch und vielleicht auch zu deinem LinkedIn-Profil, falls Leute jetzt sagen, ey, ich muss mit Selma mal Kontakt aufnehmen. Aber erzähl mal ein bisschen aus dem Beratungsalltag, den du erlebst.
Ja, gerne. Also der Kern ist die Unternehmenskultur in Unternehmen und eigentlich die Tools aus der positiven Psychologie, die ich einsetze in Training, Coaching, Beratung. Und meine Zielgruppe sind Führungskräfte, Teams und aber auch Personale. Also durch unterschiedliche Seminare, Weiterbildungsmöglichkeiten unterstütze ich Unternehmen dabei, die Unternehmenskultur positiv zu beeinflussen. Und das geht zum Beispiel, was ich gerne mache, ist ein stärker basierter Ansatz. Ich arbeite mit Clifton Strengths Assessment, wo ich Unternehmen zum Beispiel dabei begleite, wirklich sich auf Stärken zu fokussieren in der Führung, in den ganzen Employee Journey. Und aber auch generell sich mit den eigenen Stärken mal auseinanderzusetzen. Es sind zum Beispiel auch Seminare oder Trainings, wie gesagt, für Personale bezüglich Employee Experience oder aber auch Unternehmenskultur, Werte, Entwicklung und so weiter und Führungskräfteentwicklungsprogramme. Also es ist ziemlich breit, aber die Kernthemen, die bleiben immer gleich. Das ist die positive Psychologie, Happiness at Work, eine positive Employee Experience.
Und wie ist deine Wahrnehmung? Du machst das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, nicht erst seit gestern. Verändert sich da was im Markt in die richtige Richtung oder hast du das Gefühl, wir stagnieren, es geht nicht schnell genug weiter oder sagst du, es hat sich sogar verschlechtert aufgrund der Rahmenbedingungen. Wie ist da dein Blick drauf?
Ja, gute Frage. Also Stagnierung, nein. Und Potenzial ist auf jeden Fall noch da. Aber das ist ja auch gut, sonst hätte ich keine Arbeit. Ich merke Offenheit, das schwenkt manchmal so ein bisschen von Branche zu Branche, ja, von Jahr zu Jahr auch, von Saison zu Saison manchmal sogar. Aber eine Offenheit für einen menschenzentrierten Ansatz, wenn ich das mal vielleicht so zusammenfasse, ist auf jeden Fall da. Und das wird unterschiedlich interpretiert. Für das eine Unternehmen ist es die Vereinbarkeit, für das andere ist es positive Führung und so weiter. Ja, also von daher gibt es viele Randthemen, um der Kern Happiness at Work, wo ich ehrlich gesagt sehe, dass viele Unternehmen das gerade aufgreifen, und aber auch aus unterschiedlichen Gründen. Mhm.
Ja, schön. Ich hatte jetzt auch durchaus eine optimistisch stimmende Antwort erwartet.
Gut.
Und fast die letzte Frage. Ich habe noch zwei Fragen. Eine ist so ein kleiner Überfall. Können wir vielleicht ein signiertes Buch von dir verlosen?
Auf jeden Fall, sehr gerne. Ja.
Das ist nett von dir. Also, wer das Buch Happiness at Work von Selma Fehrmann gewinnen möchte, der schickt doch einfach eine E-Mail an gewinne@saatkorn.com. Ich werde einfach ganz objektiv irgendjemanden raussuchen und Selma die Adresse mitteilen, kann das Buch signiert auf den Weg geschickt werden. Und letzte Frage an dich, liebe Selma. Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat?
Für eine bessere Arbeitswelt?
Nee, kannst du ruhig weiter beantworten. Also vielleicht irgendwas, was dich nachdenklich gemacht hat. Vielleicht hast du ein Gespräch gehabt oder einen Kundentermin oder hast ein Buch gelesen, einen Film gesehen. Irgendwas erlebt, wo du sagst, hey, das hat mich doch durchaus nachdenklich gestimmt.
Ehrlich gesagt, das hat eigentlich gar nichts mit Arbeit zu tun, aber vielleicht auch doch, was mich gerade inspiriert hat oder sehr beschäftigt ist im Privaten, dass wir gerade dabei sind in Noordwijk in Holland am Strand ein kleines Strandhäuschen zu kaufen. Und sehr cool. Das ist etwas, was mich super inspiriert. Wie gesagt, auch doch arbeitsmäßig, da ich gedacht habe, wie cool, ein Ort zu haben, wo man sich manchmal einfach mal rausnehmen kann und aber auch fokussieren kann. Vielleicht nochmal ein Buch zu schreiben oder sich mit der Arbeit zu beschäftigen. Und dass ich glaube aber auch, dass das eben Momente sein, man braucht da kein Strandhaus in Noordwijk für, aber dass diese Fokus und das bewusst sich auch im Alltag Slots und Blöcke einzusetzen, wirklich auch an Happiness at Work einen Beitrag liefert. Ja? Und in den schnelllebigen Welt ist es so wichtig, dass wir uns eben auch bewusst Zeit nehmen für Sachen, die man dann vielleicht im Job auch mal abarbeitet oder wo man sich darauf konzentriert. Und das inspiriert mich gerade mit diese Gedanken umzugehen.
Sehr schön. Ich war Ende September noch in Noordwijk. Also vielleicht melde ich mich mal, falls ihr das Haus vermietet. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Wünsche dir und Floritive weiterhin und natürlich dem Buch Happiness at Work ganz viel Erfolg. Weiterhin viel Spaß bei der Arbeit, bei dem, was du tust. Man glaubt dir das sehr stark, dass sozusagen Walk the Talk dein Ding ist. Also weiter viel Erfolg.
Vielen lieben Dank, Gero. Danke.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach, und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.